glamour never stops. Ladies and gentlemen, the amazing, the incredible, the one and only, Ingo Abe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Glamour Never Stops. Ich bin Ingo Abel und ich freue mich heute wieder, euer Gastgeber zu sein. Dieses Mal zum Thema...
Stopp! Aufhören! Oh, was hab ich verbrochen, dass ich hier bin? Es muss was Schlimmes gewesen sein.
Genau. Es geht um Synchronarbeit. Das war nicht ich, sondern Peter. Ein durchgeknallter, schwuler Musical-Regisseur aus der Netflix-Serie Grace and Frankie, der in der deutschsprachigen Version der Serie mit meiner Stimme spricht. Also, ich spreche ihn. Oder spiele ich ihn? Oder mache ich ihn nach? Darum soll es heute gehen. Also, ey, ich find's so cool, dass ihr heute wieder zuhört. Comedians wie Caroline Kebekus, Käthe Lachmann und vor allem Jan van Weide parodieren ja gern mal Synchronstimmen. Und ich finde es so lustig, wenn der in einer seiner Shows erzählt, wie er zum Rewe geht und zum Abschied sagt: Und wenn mein Dad anruft, dann sag, dass ich ihn verdammt lieb hab, okay? Scheiße, er hat ja recht. Viele Synchronstimmen klingen wirklich so. Aber warum? Tatsächlich hat das einen Grund, auch wenn es mittlerweile von vielen Sprechern schon anders und vor allem besser gemacht wird. Dadurch, dass die Originalsprache und die deutsche Übersetzung nicht wirklich an jeder Stelle gut zusammenpassen, sprechen die Schauspielenden auf dem Bildschirm oft schlicht andere Buchstaben und damit Mundbewegungen als die Sprechenden bei uns am Mikrofon. Manche Sprachen kommen auch mit deutlich weniger Wörtern aus als im Deutschen. Zum Beispiel ist Englisch an vielen Stellen einfach kompakter und damit schneller. Oder Japanisch. Das klingt, zumindest in unseren Ohren, oft seltsam aufgeregt, ja sehr dramatisch, auch wenn der Inhalt ein ganz anderer ist. Man denkt, da wird gesagt, dass gerade eine Großstadt von Godzilla zerstört wird. Hajamaja, hajamaja, ka! In Wirklichkeit sagt nur jemand Guten Morgen. Diese sprachkulturellen Unterschiede, die abweichenden Vokale oder Konsonanten, werden oft mit so einem etwas veratmeten, irgendwie verstöhnt klingendem Synchronsprech kaschiert. Das ist nicht immer elegant, aber oft geht's nicht anders. Wie geht das überhaupt? Bevor es hier gleich um die eigentlichen Abläufe im Studio gehen soll, hier dazu kurz
das Faktenfenster.
Wenn anderssprachige Inhalte von Protagonisten in die Landessprache übersetzt werden, sprechen wir von Synchron oder Voice-Over. Beim Voice-Over wird die Originaltonspur der Sprechenden nur etwas leiser gedreht. Sie bleibt unter der deutschen Übersetzung hörbar. Dabei wird versucht, am Anfang und am Ende etwas vom Originalton freistehen und damit hörbar zu lassen, um auch etwas vom Charakter des Protagonisten mitzubekommen. Die Übersetzung ist dabei möglichst sachlich und wird auch eher journalistisch sachlich gesprochen. Emotionen und Ausdruck überlässt man den Protagonisten im O-Ton. Das muss dann auch nicht lippensynchron sein, auch die Stimme muss nicht zwangsläufig ähnlich klingen. Voice-Over setzt man vor allem bei Dokumentationen, Shows und journalistischen Inhalten ein. Das können Schauspieler machen, aber auch klassische Sprecher, die sonst Kommentare oder andere sachliche Inhalte sprechen. Beim Synchron werden die Protagonisten möglichst nah am Original übersetzt und auch stimmlich ähnlich besetzt. Das machen dann in erster Linie Synchronschauspieler. Die Originalstimmen werden komplett unhörbar. Dafür werden aber Geräusche und Atmo wie im Original eingesetzt, oft sogar nachgespielt. Dafür gibt es spezielle Geräuschemacher. Synchron wird in Filmen und Serien eingesetzt, vor allem um Schauspieler in der Landessprache sprechen zu lassen. Um einen Film oder eine Serie lippensynchron zu sprechen, braucht man ein Synchron-Drehbuch. Diese werden von speziellen Synchronautoren geschrieben. Spezielle Cutter teilen diese Bücher dann in einzelne, sprechbare Häppchen auf, die sogenannten Takes. Dort sollten Vokale und Konsonanten der Synchronsprache möglichst an denselben Stellen vorkommen wie im Original. Ein Labial zum Beispiel, also ein Lippenlaut, kann man auf einem Gesicht auf dem Bildschirm sehen, weil die Lippen sich zum Beispiel schließen, wie beim P oder B. Auch Nasale wie das M oder Semivokale wie das W oder auch labiale Vokale wie ein U oder Ü, auch die kann man an der Mundform des Spielenden auf dem Bildschirm sehen. Blöd nur, wenn das englische Chicken auf Deutsch nun aber Huhn heißt, der Typ auf dem Bildschirm aber gerade keinen spitzen Mund macht. Dann muss beim Synchron eben irgendwie drumrum formuliert werden, die Satzstellung verändert und irgendwie so hingedengelt werden, dass in der deutschen Version des Satzes an der richtigen Stelle irgendein Buchstabe vorkommt, der zum Gesicht auf dem Bildschirm passt. So erklärt es sich, dass manche Sätze in der Synchronfassung seltsam veratmet rüberkommen oder auch mal komisch formuliert. Manchmal kommen noch inhaltliche Unterschiede dazu, wenn zum Beispiel länderspezifische Bezüge hergestellt werden, die man hier gar nicht verstehen würde. Deutsche Synchronstudios gibt es vor allem in Berlin, Hamburg und München. Traditionell wurden und werden Kinofilme und Blockbuster in Berlin synchronisiert, in der Stadt, in der auch die erste hiesige Filmindustrie entstand. In Hamburg wurden dafür vermehrt Serien- und Fernsehproduktionen synchronisiert. Auch in München gibt es eine große aktive Synchronstudioszene. Mit den Streaming-Anbietern hat sich das Bild etwas gewandelt. Und da dafür eine Menge Synchronsprecher benötigt werden, reisen viele Kollegen für die Aufträge herum. Das fahrende Volk mal anders, auf Studiotour. Gebucht werden die Stimmen von Producern und Disponenten der Studios. In Berlin gibt es mittlerweile sogar ein online-basiertes System, wo SprecherInnen ihre freien Zeiten eintragen und die Studios so sehen können, auf wen sie wann zugreifen können und dann auch buchen. Viele Originalschauspieler haben feste Stimmen, manchmal auch mehrere, je nachdem, wie sie Zeit haben oder die Synchronregie sie besetzen. Die vielleicht bekanntesten männlichen Synchronstimmen, Joachim Kerzel und Christian Brückner, haben gefühlt so ziemlich allen amerikanischen Superstars ihre Stimme geliehen, manchmal auch abwechselnd. Harvey Keitel, Robert De Niro, Peter Fonda, Anthony Hopkins. Es gibt unzählige Webseiten über die Stimmen hinter den Stars. Und wer sich dafür interessiert, kann sich dort nächtelang vertiefen. In Europa wird übrigens vor allem in Deutschland, Spanien und auch Frankreich synchronisiert. In Holland oder den skandinavischen Ländern ist das total unüblich. Dort laufen Filme und Serien fast immer im Original und mit optionalen Untertiteln. Das ist übrigens auch ein Grund, warum in diesen Ländern sehr viele Menschen sehr gut Englisch sprechen. In den USA sind gedubbte, also synchronisierte Filme verpönt. Erfolgreiche europäische Produktionen werden dort lieber mit amerikanischen Schauspielern nachgedreht als in einer Synchronfassung gezeigt. Auch deshalb gibt es so viele amerikanische Remakes von europäischen Erfolgsfilmen.
Das war das Faktenfenster.
Als ein Meilenstein des guten Synchrons gelten übrigens die Golden Girls. Das ist schon die hohe Kunst. Sowohl in der Performance der Synchronstimmen als auch der übersetzten Bücher. In einer Szene der Golden Girls missversteht Blanche den Begriff lesbisch als libanesisch und versteht daher das Problem erstmal nicht. Isn't Danny Thomas one? Danny Thomas war ein in den USA bekannter Comedian mit libanesischer Abstammung. In Deutschland kannte man den aber nicht. Daher fragte sie in der deutschen Übersetzung, war Gaddafi das nicht auch? Den kannte man. Aus der Antwort Lesbian Blanche, not Lebanese, wurde bei uns Lesbierin Blanche, nicht Libyerin. Solche Änderungen müssen dann auch durchgezogen werden. Später in der Szene kommt auch der Satz, dass es Rose das Herz brechen würde, herauszufinden, dass Danny Thomas lesbisch sei, bei uns entsprechend Gaddafi. Dieser Gag funktionierte auf Deutsch dann auch bei uns. Vieles aber lässt sich eben nur so mittelgut übertragen, weshalb viele Formate und Filme im Original eben doch besser sind, zumindest wenn man die entsprechende Sprache einigermaßen gut versteht. Die Golden Girls sind aber auch aus anderen Gründen ein Beispiel für besonders gut gelungene Synchronisation. Im Original entsteht ein großer Teil der Komik aus den persönlichen Verbindungen der vier Frauen und deren unterschiedlicher Herkunft innerhalb der USA und ihren entsprechenden Charakteren. Sophia mit italienischen Wurzeln und ihre Tochter Dorothy aus New York sprechen im Original auf eine Art, die man vielleicht als urban manchmal etwas rotzig oder hart bezeichnen könnte. Blanche stammt aus Atlanta und spricht mit einem unverkennbaren, etwas arrogant näselnden Südstaaten-Akzent. Die naive Rose kommt aus dem nördlichen Minnesota, das schon fast skandinavisch geprägt ist. Dass diese WG schon allein aus den daraus entstehenden Konflikten lustig ist, kann man sich in den USA leicht vorstellen. Bei uns sind diese unterschiedlichen Mentalitäten aber gar nicht so verwurzelt und damit per se erstmal nicht witzig. Man kann sie auch nicht irgendwie in deutsche Entsprechungen übertragen, also ins Bayerische, Berlinerisch und Norddeutsch übersetzen. Das hätte mit der Komik des Originals nichts zu tun, auch wenn die regionalen Unterschiede vielleicht sogar vergleichbar wären. Also spielten die deutschen Stimmen, ganz ohne irgendeinen Akzent, diese kulturellen Hintergründe einfach mit. Durch ihre jeweilige Attitüde klang Blanche entsprechend versnobbt etepetete, Dorothy etwas grob und Rose mit ihrer hellen Stimme naiv. Übrigens, Betty White hatte eine viel tiefere Stimme als ihre deutsche Rose. Ein anderer Meilenstein des deutschen Synchrons war die 70er-Jahre-Serie Die Zwei. Im Original The Persuaders spielten Tony Curtis und Roger Moore zwei Privatdetektive, die zusammenarbeiten mussten. Beide sehr reich, aber komplett unterschiedliche Charaktere. Der lockere New Yorker Danny Wilde als protziger Draufgänger und der Brite Lord Brad Sinclair als stilvoller adeliger Snob. Die Originalserie war zwar als spannend humorvolle Krimiproduktion angelegt, mit einigen ironischen Gags, die mit der unterschiedlichen Herkunft der beiden spielten, aber in Deutschland passierte etwas, das bis heute wohl einmalig ist. Die Serie wurde durch die Synchronisation komplett auf links gedreht. In den USA gefloppt wurde die Serie hier zum Kult, weil die Synchronregie und Sprecher Rainer Brandt und Lothar Blumenhagen die ganze Produktion zur sprachlichen Comedy umtexteten. Die Figuren sprachen oft weiter, wenn ihre Lippen im Bild nicht zu sehen waren, sodass die Regie jede Menge schnoddrige Gags unterbringen konnte, die es im Original gar nicht gab. Nach einem Hände hoch kam halt noch ein »Ich bin Axelfetischist«. Aus einem »Hallo« wurde »Hallöchen, Popöchen«. Sätze wie »Sleep well in your Bettgestell« wurden zum Kulturgut. Im Original spannende Szenen, wo sich zum Beispiel im Dunkeln ein Mörder nähert, wurden von Danny Wilde kommentiert mit »Oh, Dracula kömmt« oder eine gemeinsame Schlägerei mit »Ach Gottchen, eure Lordschaft belieben zu schmerzen«. Diese Synchronisation trieb es so weit, dass sie zum Teil komplett auf deutsche Gags ausgerichtet wurde. Sätze wie »Lass doch die Sprüche, die setzen ja die nächste Folge ab« kamen natürlich im Original nie vor. Genauso wie Curtis in einer Szene auf einen Richterspruch über seine flapsigen Sprüche antwortet, Leute, die lieber Originaltexte hören, interessieren doch nicht. So viel zu den Perlen der Synchronkunst. Im Normalfall werden aber heute zig Serien mit hunderten Folgen synchronisiert. Die Arbeit daran ist oft sehr schnell, effizient und nicht immer hochkünstlerisch. Wie genau das im Studio vorgeht, davon möchte ich euch heute erzählen. Bei der Besetzung wurde früher oft und wird tatsächlich noch immer manchmal nach Aussehen besetzt. Klar, eine übermäßige Leibesfülle kann man vielleicht hören. Auch die zarte Stimme einer kleinen, dünnen Sprecherin, könnte man annehmen, passt ganz gut auf eine ebensolche Schauspielerin. In der Realität ist das aber eher Unsinn. Wer die tollen Synchronkollegen Tobias Meister oder Daniela Hoffmann an der Supermarktkasse trifft, würde kaum auf die Idee kommen, sich mit Brad Pitt oder Julia Roberts zu unterhalten. Joachim Kerzel, die sensationelle deutsche Stimme von Jack Nicholson, Anthony Hopkins, Dennis Hopper und Dustin Hoffman, sieht ehrlich gesagt ein wenig aus wie ein Briefträger. Sorry, Herr Kollege. Die Stimme, aber vor allem die spielerische Qualität, die Erfahrung und die Professionalität der Synchronschauspielenden ist viel wichtiger als Körperform, Alter, die Frisur oder Hautfarbe. Tatsächlich gibt es seit einiger Zeit auch immer häufiger den Wunsch, auch bei den Synchronstimmen nicht diskriminierend zu besetzen. Das ist zwar zunächst ein hehrer Ansatz, stellt aber die Branche vor ein paar schwierige Aufgaben. So viele schauspielende People of Color wie zum Beispiel in Amerika gibt es bei uns gar nicht, zumindest noch nicht. Und auch wenn in den letzten Jahren vermehrt reine Sprecher in der Synchronbranche arbeiten, also ohne selbst wirklich eine Schauspielausbildung oder Erfahrung zu haben, gibt es trotzdem kaum ausreichende People of Color, die auch als SynchronsprecherInnen tätig und auch noch gut sind. Tatsächlich kann man die Hautfarbe auch nicht wirklich eindeutig raushören. Das, was wir im deutschen Sprachraum als typische schwarze Stimme gelernt haben, sind die Versuche weißer Schauspieler, den andersfarbigen Kollegen auf der Leinwand eine eigene Stimmfarbe zu geben. Die bei vielen afroamerikanischen Schauspielern tatsächlich etwas andere Sprachmelodie, dieser Swag, wurde bei uns oft mit einer besonders melodischen Lockerheit übersetzt, wie bei Eddie Murphy. Oder schwarze Männer klingen bei uns besonders rauchig, obwohl sie es im Original gar nicht sind. Tobi Schmidt zum Beispiel, eine bekannte deutsche Stimme mit tatsächlich dunklerer Hautfarbe, würde man, ohne Foto, nur an der Stimme, nicht unbedingt als ethnischen Typ erkennen. Im Studio kommt es dann ohnehin vielmehr auf das Können und die Erfahrung an. Eine Schauspielausbildung und Erfahrungen im Schauspiel sind auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung, wenn auch nicht die einzige. Es gibt tatsächlich auch immer häufiger Synchronkollegen, die über die reine Sprecherschiene in den Beruf gekommen sind, ebenso wie es Schauspieler gibt, die am Mikrofon eher so mittel sind. Im Studio steht man dann im Aufnahmeraum, durch eine schalldichte Glasscheibe von der Technik und der Regie getrennt, das Mikrofon in ungefähr 1 Meter Entfernung vor sich an einem Pult. Darauf liegt das Synchronbuch, meistens ein Aktenordner mit hunderten Seiten Papier. Wenn man eine Serie synchronisiert, spricht man oft seine Figur, seine Rolle über mehrere Folgen hinweg. Die sind in dem Ordner mit Lesezeichen getrennt und man arbeitet sich von Folge zu Folge. Daneben liegt ein Zettel mit der Take-Liste, auf der man sich seine gesprochenen Takes abstreichen kann. Auch das hat sich in den letzten Jahren verändert. Wo man früher oft noch zu zweit oder dritt am Mikrofon stand, um Dialoge zu sprechen, wird heute fast alles geixt. Bedeutet, man nimmt immer nur eine Rolle auf. Dialoge ergeben sich dann erst später beim Schnitt. Die Regie hat ihre Vorstellung von einem Dialog natürlich im Kopf. Auch das Original gibt ja schon eine Stimmung vor, sodass das dann am Ende schon ganz realistisch klingen kann. Vor einem steht oder hängt ein großer Monitor, früher tatsächlich noch eine Leinwand, auf der nun ein winziger Ausschnitt des Films zu sehen und zu hören ist, im Original. Ein sogenannter Take. So ein Take ist in der Regel einige Wörter lang, ein Satz, manchmal sogar 2 kurze Sätze, häufiger aber auch nur ein Halbsatz, der, wenn es die Originalszene so vorgibt, durch alles Mögliche unterbrochen oder ergänzt wird. Ein Einatmen, ein Stöhnen, eine kurze Zäsur oder ein Geräusch, zum Beispiel wenn sich jemand mitten im Satz bückt. All diese Elemente, Anatmer, Abatmer, Lippengeräusche und so weiter, stehen im Synchronbuch in Klammern mit dem deutschen Text aufgeschrieben. Der Cutter, der das getaked hat, hat sich das vorher ganz genau angeschaut und entschieden, was wann in einem Satz passiert. Auch einzelne Geräusche können ein Take sein. Ein Schrei, ein angestrengtes Atmen, sogar ein winziges Lippenschlussgeräusch mit kleinstem Atmer. Zum Beispiel, wenn jemand im Bild etwas sagen möchte, es aber dann doch lässt. All das wird mit aufgenommen, weshalb ein Take oft nur wenige Sekunden lang ist und dann im nächsten Take weitergeführt wird. Ein langer Monolog, ein richtiger Wortschwall, wird deshalb in einzelnen Etappen aufgenommen. Und da liegt auch die Hauptarbeit beim Synchron. All das, was die Schauspielenden auf der Leinwand lange geprobt, mit der Regie und den Spielpartnern entwickelt haben, jede Bewegung, die dort organisch im Spiel passiert, und auch jede Emotion, die am Filmset und in der oft wochenlangen Vorbereitung auf eine Rolle herausgearbeitet wurde, muss im Synchronstudio jetzt binnen Sekunden abrufbar sein. Dabei organisch klingen, möglichst natürlich, auch wenn man an einem einzigen Satz oft mehrere Minuten stückchenweise arbeitet. Und vor allem auch echt gespielt. Problem: Die Probe dafür dauert im Gegensatz zum Original gerade mal so lange wie der Take selbst, den man einmal kurz vom Techniker vorgespielt bekommt. Vielleicht noch ein zweites Mal. Aber dann heißt es, hart auf die 4. Das bedeutet, dass der Take eingezählt wird. Man sieht auf dem Bildschirm tatsächlich auf schwarz die Zahlen 1, 2, 3 und bei der gedachten 4 beginnt der Take. Man sieht den winzigen Schnipsel jetzt nochmal, dieses Mal mit offenem Mikrofon und ohne den O-Ton. Stattdessen spricht, stöhnt, atmet man seine deutsche Version. Möglichst genau so, wie es im Synchronbuch steht und eben in den Sekunden davor kurz geprobt wurde. Dazu läuft am unteren Bildrand ein kleines Kästchen von links nach rechts, genau in der Länge des Takes, um auch optisch zu sehen, wie viel Zeit man noch hat. Naja, Zeit. Wir sprechen hier von maximal Sekunden. Manche Takes beginnen im Off. Bedeutet, man hört die Rolle schon sprechen, sieht aber noch den anderen Spielpartner. Im Buch steht dann tatsächlich, Klammer auf, off, Klammer zu. Und an dem Teil des Satzes, an dem die Rolle dann zu sehen ist, Klammer auf, on, Klammer zu. So ein Synchronbuch ist für einen normalen Leser nur schwer, wenn überhaupt, zu verstehen. Auch Bewegungen, die im Originalfilm zu einer natürlichen Sprache beitragen, zum Beispiel schnelles Laufen, eine Schlägerei, die Hand an der Kehle, bis zum Hals im Schlamm stecken, all das muss man am Mikrofon nachspielen, aber dabei möglichst unbeweglich. Für einen leidenschaftlichen Kuss muss dann eben die eigene Hand herhalten, für das genießende Geräusch beim teuren Whisky ein Schluck aus der Pulle mit dem abgestandenen Studiowasser. Kann das überhaupt funktionieren? Da liegt auch die Antwort auf die anfängliche Frage, warum es diesen furchtbaren Synchronsprech eigentlich gibt. So ein mit Atmen und Stöhnen zugeschmierter Satz lässt sich viel einfacher auf einen Take anpassen als eine klare, saubere Sprache. Und auch das Spiel klingt oft etwas gepresst, überdramatisch, weil man damit die fehlende Tiefe des echten, emotionalen Spiels kaschieren kann, es zumindest versucht. Auch da unterscheiden sich die guten Synchronschauspieler von den schlechten Sprechern. Gute Synchronschauspieler brauchen vor allem eine schnelle Auffassungsgabe, müssen unmittelbar empathisch umsetzen können, was die Kollegen da oben im Original vorspielen. Sie müssen mit Rhythmusgefühl und viel Musikalität das dann quasi nachmachen und dabei mit eigener Emotion füllen. Aber eben nicht aufgesetzt und gepresst, sondern in derselben schauspielerischen Tiefe, die die Figur auch im Original mitbringt. Und sie brauchen natürlich, nicht zu vergessen, ein gutes Buch, das möglichst authentisch die Stimmung des Originals einfangen muss, und die Regie, die auf all das ein Ohr hat. Ob ein Take passt, also das Timing und Synchronität, entscheidet in vielen Synchronstudios übrigens ein Cutter, der mit im Aufnahmeraum sitzt und an einem eigenen Monitor genau darauf und auch nur darauf achtet. In manchen Synchronstudios wird übrigens oft gezeltet. Im Ernst, der Aufnahmeraum in einigen Studios ist oft aufgeteilt in einen größeren Raum, der übrigens gar nicht so sehr akustisch gedämmt ist, wie man das von Tonstudios sonst so kennt. Hier darf man durchaus den Raum hören, also die akustischen Reflexionen des Zimmers, in dem aufgenommen wird. So klingen später auch die Stimmen im Film realistischer. Der andere Teil ist ein viel kleinerer und akustisch tatsächlich stark gedämmter Raum, oft mit Vorhängen abgeteilt und deshalb auch Zelt genannt. Hier werden alle Szenen aufgenommen, die außen spielen. Klingt komisch, hat aber den Sinn, dass man bei Szenen auf der Straße, im Wald oder sonst wo draußen keinen Raumklang brauchen kann. Das würde seltsam aussehen und klingen. Meeresrauschen oder Straßenverkehr kann man dann immer noch trotzdem dazu mischen. Bei der Aufnahme heißt das übrigens für den Synchronschauspieler samt Textordner für die paar Zeilen umziehen ins Zelt und wieder zurück. Für viele Schauspieler, vor allem in den Metropolen, ist das Synchron ein wichtiges Standbein, um in diesem Beruf finanziell zu überleben. Theaterspielen allein reicht oft nicht, ernährt nur Kollegen mit einem festen Engagement. Und genug zu drehen, um davon zu leben, haben nur die wenigsten Schauspieler. Über die unterschiedlichen Einkommensquellen von Schauspielern wird es noch eine eigene Folge geben. Und ob Synchron eine solche Einnahmequelle bleiben wird, ist leider sehr unsicher. Ich würde sogar sagen, unwahrscheinlich. Die künstliche Intelligenz macht auch vor unserem Beruf nicht Halt. Es gibt erste, leider gar nicht so schlechte Ansätze, die Synchronisation von Schauspielern dem Computer und der KI zu überlassen. Dabei werden sowohl die übersetzten Texte als auch die Lippenbewegungen digital erstellt oder verändert und so angepasst, dass eine künstlerische analoge Synchronisierung, wie heute noch üblich, irgendwann, vermutlich in nicht mehr allzu ferner Zukunft, obsolet wird. Der nächste Schritt wird dann wohl sein, dass die Originalschauspieler ihre Stimme digitalisieren lassen. Und diese digitale Version der Stimme ließe sich dann in jeder Sprache nutzen und auf die Schauspieler lippensynchron anlegen, egal ob dann dafür der Text oder Lippen digital verändert werden. Dann hören wir tatsächlich Brad Pitt mit seiner Stimme Deutsch sprechen oder Suaheli oder Sächsisch, aber eben nicht mehr Tobias Meister. Das wird für viele in unserer Branche eine schwierige Zeit. Tja, eigentlich sollte diese Folge gar nicht so ein düsteres Ende nehmen. Daher vielleicht noch schnell
das Zitat.
Vous imaginez être les nouveaux martyrs de la foi? Des martyrs de l'Église? Et à quoi tout cela a-t-il mené? Il a fallu vous tolérer, vous les mécréants.
Sie hörten das Zitat.
Okay, ich habe kein Wort verstanden, aber es sah gut aus. Das war tatsächlich auch ich. Allerdings in einem Arte-Film und die werden ja, wie bei dem deutsch-französischen Kooperationssender üblich, auch auf Französisch gezeigt. Ich liebe das. Meine französische Synchronstimme klingt wie eine geile Käsereklame. Ach, wenn das doch meine Französischlehrerin noch sehen könnte. Wie auch immer. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Und denkt dran, the glamour never stops.